Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hört mich da hinten, sonst winkt ihr einmal und ich spreche ein bisschen lauter. Wir feiern heute Palmsonntag und wir haben gerade schon etwas davon gehört, was Palmsonntag eigentlich ist. Wir haben gerade auch die Lesung aus dem Lukas-Evangelium gehabt. Wir feiern heute Jesu Einzug in Jerusalem. Und mit diesem Einzug in Jerusalem wird eigentlich der große letzte Akt in Jesu Leben eingeleitet. Die letzten Tage seines Lebens, die er in Jerusalem verbringen wird. Kommenden Freitag gedenken wir schon an Jesu Tod. Am Sonntag ist schon Ostern. Und wenige Tage vorher feiern wir Palmsonntag, weil Jesus erst kurze Zeit vorher auf diesem Eselsfohlen nach Jerusalem geritten ist. Und dabei hält Jesus keine Predigt, er heilt keine Kranken, er tut keine Wunder, er reitet einfach auf einem Esel. Und doch drückt er damit etwas aus. Es ist im Grunde auch eine Art Predigt. Ein Bild sagt manchmal eben mehr als 1000 Worte. Und so ist es auch hier. Jesus bezieht sich mit seinem Ritt auf dem Esel auf eine 500 Jahre alte Prophezeiung über den angekündigten König und Erlöser, den Messias. Und auf diesen Messias, haben wir eben schon gehört, warteten die Juden seit 500 Jahren, seit über 500 Jahren. Diese Prophezeiung finden wir im Buch Sacharja. Ihr dürft gerne auf eurem Zettel mitlesen. Sacharja 9, die Verse 9 und 10. Dort heißt es: Frohlocke sehr, du Tochter Zion. Jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er. Demütig und reitend auf einem Esel. Und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Und er, der König, wird den Völkern Frieden gebieten. Und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Und wir sind gewiss, dein Wort ist lebendig und du sprichst zu uns auch heute Morgen, weil du dich uns zeigen möchtest. Du möchtest, dass wir erkennen, wer du bist und was du getan hast, was du auch heute noch tust. Und dafür bitten wir dich um deinen Heiligen Geist, dass wir dich jetzt in deinem Wort kennenlernen dürfen. Amen. Amen. Also indem Jesus auf diesem Eselsfohlen reitet, beansprucht er diese Prophezeiung zu erfüllen. Und er beansprucht damit sogar in aller Öffentlichkeit der versprochene Messias zu sein. Und die Menschen in Jerusalem, die haben das ja scheinbar verstanden. Sie haben ihn empfangen wie einen König. Sie haben ihre Mäntel ausgebreitet und die Zweige, deswegen Palmsonntag, Palmzweige, und sie haben ihm zugejubelt. Gelobt sei der König, der da kommt im Namen des Herrn, rufen sie. Aber es sind die gleichen Menschen, die Jesus, von denen viele wenige Tage später rufen, kreuzigt ihn, kreuzigt diesen Mann. Die Menschen sehen, Jesus beansprucht, der König zu sein, und sie jubeln ihm zu. Aber sie haben den Begriff König mit ihren eigenen Vorstellungen gefüllt. Und ihr habt es wahrscheinlich schon oft gehört, die Menschen warteten zwar auf den Messias, auf den König, aber sie erhofften sich etwas ganz anderes als diesen Mann Jesus. Sie erhofften sich einen großen König, einen prunkvollen König, der sie befreien würde und der die Römer endlich vertreiben würde. Und das würde bedeuten Wohlstand, das würde bedeuten Freiheit, eine große Nation würde wieder entstehen. Und ich glaube, auch heute noch haben wir so unsere Probleme mit dem Begriff Jesus der König. Jesus der Erlöser, Jesus der Befreier. Wir fallen leicht in die gleiche Falle, indem wir diesen Begriff mit unseren eigenen Vorstellungen füllen und verknüpfen. Und ich möchte euch zwei relativ prominente Beispiele dafür nennen. Das eine ist eine Ansicht, die besonders in Südamerika sehr unter Christen verbreitet ist, die sogenannte Befreiungstheologie. Es wird gepredigt von Jesus dem König, Jesus dem Befreier, Jesus dem Erlöser. Und gemeint ist eigentlich nicht, dass Jesus uns von unseren Sünden erlöst, sondern dass Jesus gekommen ist, um soziale Ungerechtigkeit auf Erden zu vernichten. Und so setzt sich diese Bewegung ein, um Sklaven oder Menschenhandel zu stoppen. Und das ist eine gute Sache, aber das ist nicht der Grund, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist. Und das zweite Beispiel ist noch viel verbreiteter, auch in Deutschland, enormer Einfluss, das sogenannte Wohlstandsevangelium. Es wird gepredigt von Jesus dem König und damit ist gemeint, wenn du an diesen König glaubst, dann geht es dir richtig gut. Wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du gesund werden. Und dann wird es dir gut gehen, dein Job, du wirst Erfolg haben. Deine Familie, deine Beziehungen werden gelingen, wenn du an Jesus glaubst. Und das ist nicht, wofür Jesus gekommen ist. Was ich damit sagen will, ist, dass wir heute wie damals diesen Begriff Jesus der König falsch verstehen können. Und Jesus korrigiert dieses falsche Denken auf seinem Ritt auf dem Eselsfohlen, indem er sich eben auf diese alte Prophezeiung des Buchs Sacharja beruft. Und deshalb möchten wir uns diesen Text etwas genauer anschauen. Wir werden uns dabei drei Punkte anschauen. Zum einen, freue dich, dein König kommt. Mit Anspruch und Autorität. Zweitens, freue dich, dein König kommt mit Gnade und Gerechtigkeit. Und drittens, freue dich, dein König kommt mit Fohlen und Frieden. Wir beginnen mit dem ersten, freue dich, dein König kommt mit Anspruch und Autorität. Ich möchte hier den Fokus darauf legen, auf die Tatsache, dass Jesus ein König ist. Er ist nicht nur unser bester Freund, er ist auch unser König. Und als König hat Jesus Anspruch und Autorität. Das Buch Sacharja ist ein wirklich wunderbares Buch. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch damit auskennt. Ich durfte das in der Vorbereitung nochmal ganz genau studieren und es ist wirklich wunderbar. Es ist von der ersten bis zur letzten Seite voll von Prophezeiungen über Jesus Christus, über den Plan Gottes, zu den Menschen zu kommen. Und das Buch wurde, wie schon gesagt, 500 Jahre vor Jesu Geburt geschrieben. Sacharja selbst war ein Prophet, der im Exil geboren ist wahrscheinlich, in Babylon. Und er gehörte zu den ersten Juden, die zurückkehrten aus der Gefangenschaft, aus dem Exil. Sie kamen nach Jerusalem und sie sahen, ihre Heimat ist vollkommen zerstört. Der Tempel ist kaputt, die Stadt ist kaputt, nichts mehr da. Und Gottes Auftrag an die Zurückgekehrten ist nun, baut diese Stadt wieder auf, bewohnt sie, lebt dort. Aber zuallererst baut mein Haus, baut den Tempel wieder auf. Das war sein Anspruch. Baut zuerst mein Haus wieder auf. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, es gab ziemlich schnell so ein paar Stimmen im Volk, die gesagt haben, es macht überhaupt keinen Sinn, wenn wir zuerst den Tempel bauen. Wir sollten vielleicht erstmal unsere Felder bestellen und für Nahrung sorgen, sonst verhungern wir. Es gab andere, die gesagt haben, lass uns erstmal die Stadtmauer wieder bauen, sonst sind wir unseren Feinden ausgeliefert. Und andere sagten, hey, wir brauchen doch erstmal selbst ein Dach über dem Kopf. Die Menschen machten sich Sorgen, dass es ihnen schlecht gehen würde, wenn sie zuerst das Haus Gottes bauen würden. Aber Gott erhebt eben diesen Anspruch, die oberste Priorität im Leben seines Volkes zu sein. Und genau diesen Anspruch erhebt auch der von Gott gesandte König, Jesus Christus. Er hat als König und Sohn Gottes den Anspruch, entsprechend behandelt zu werden. In Matthäus 6 sagt Jesus zu seinen Jüngern, ein bekannter Vers, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das Königreich Gottes soll die oberste Priorität in eurem Leben sein, sagte seinen Jüngern. Und jetzt die unangenehme Frage, wenn wir auf unser Leben schauen, wie sieht es damit aus? Oft nicht so gut. Wir können uns vielleicht mit den Menschen damals so ein bisschen, ja, wir können sie verstehen. Auch wir haben Sorgen in unserem Alltag, die uns, die reell sind, die wirklich sind. Wir haben Sorgen und Ängste. Wir sorgen uns darum, dass wenn Gott wirklich an erster Stelle steht, dass wir dann zu kurz kommen. Ich weiß nicht, ob ihr Hans-Peter Reuer kennt. Kennt ihr? Ja, ein paar. Er lebt leider nicht mehr. Er war ein begabter Prediger und Leiter einer Bibelschule von den Fackelträgern in Österreich. Und er hat mal eine Predigt gehalten. Ich werde mich wahrscheinlich immer daran erinnern. Es war sehr ehrlich. Er hat über sein Leben als junger Christ gesprochen. Und er hat gesagt, er war wirklich begeistert von Jesus. Als er Jesus kennengelernt hat, es hat sein Leben verändert. Aber es gab eine Sache in seinem Leben, da wollte er Gott auf gar keinen Fall reinsprechen lassen. Und das war die Partnerfrage. Ja, er suchte seine zukünftige Frau und das Problem war jetzt für ihn, in seinem Dorf lebte nur ein Mädel, das auch Christin war. Und die war halt überhaupt nicht sein Fall, so gar nicht. Und er wusste, wenn er Gott jetzt in die Entscheidung mit hineinnehmen würde, Gott würde ganz bestimmt dieses eine Mädel aussuchen. Es gibt ja sonst keine Christin in der ganzen Umgebung. Aus irgendeinem Grund machen wir uns Sorgen, dass wir zu kurz kommen, wenn wir Gott die oberste Priorität in unserem Leben geben. Wenn wir Gott die beste Zeit unseres Tages geben oder die ersten 10% unseres Gehalts und nicht was noch übrig bleibt. Wie sollen wir dann über die Runden kommen? Die gleichen Sorgen, wie die Menschen schon immer haben. Nichts Neues. Wenn wir zuerst den Tempel bauen, dann werden wir alle sterben. Wir brauchen eine Stadtmauer. Und so läuft es, dass die Sorgen unseres Alltags Gott von seinem Thron verdrängen. Und Gott ist nicht mehr der König. Anstatt unsere Sorgen und Ängste zu ihm zu bringen, zu seinem Thron, nutzen wir sie als Ausreden, um Gott nicht zu ehren, nicht zu loben, nicht angemessen zu behandeln. Aber wisst ihr, Gott ist ein guter König. Gott ist ein wirklich guter König. Das Hauptthema des Buches Zacharias ist eigentlich so eine gewisse Spannung. Auf der einen Seite Gottes Anspruch und er sagt, bau zuerst mein Haus. Ich will die oberste Priorität sein. Und auf der anderen Seite Gottes Zuspruch. Und er sagt, ich kümmere mich um den gesamten Rest. Ihr baut mein Haus. In Zacharia 2, Vers 9 spricht Gott mitten in die Sorgen seines Volkes hinein. Dort heißt es, ich selbst, spricht der Herr, will eine feurige Mauer um Jerusalem her sein. Und ich will die Herrlichkeit in seiner Mitte sein. An anderer Stelle macht sich der Anführer der Israeliten Sorgen. Er hat nicht genug Soldaten, um sein Volk zu verteidigen. Und was sagt Gott in Zacharia 4? Er sagt, Zerubabel, so hieß der Mann, nicht durch Macht und nicht durch deine Kraft soll es geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. Gott erhebt nicht nur den Anspruch, König über dein Leben zu sein, sondern er hat auch die Autorität und Macht als König, sein Volk zu beschützen. Wenn Jesus dein König ist, dann stehst du unter seinem Schutz. Und so geht der Vers weiter in Matthäus 6. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird euch das alles zufallen. Alles, worum ihr euch sorgt, darum wird sich Gott kümmern. Freue dich, dein König kommt mit Anspruch und Autorität. Zweitens, freue dich, dein König kommt mit Gnade und Gerechtigkeit. In unserem Predigttext heißt es, freue dich, Jerusalem, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er. Jesus, der König, ist ein Gerechter und ein Retter. Was bedeutet das? Gerecht zu sein bedeutet in erster Linie einmal, sich an Gesetze zu halten, die Gebote einzuhalten. Und wir Menschen tun uns ein bisschen schwer damit. Wir tun uns schon schwer mit den Gesetzen in Deutschland, erst recht mit Gottes Gesetzen. Wir missachten diese Gebote, wir missachten die Gesetze unseres Königs. Und wir haben es eben gehört, das ist unser größtes Problem. Denn damit sind wir letztlich Feinde dieses Königs. Wir sind Feinde Gottes. Und wir sind nicht gerecht vor Gott, sondern wir sind ungerecht. Wir missachten die Gebote. Und hier heißt es nun, aber der König, er wird ein Gerechter sein. Er wird kommen, um zu retten. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in das dritte Kapitel von Sacharja. Tut mir leid, ich mache so ein paar Sprünge durch das Buch. Wir können nicht alles lesen, das wäre zu viel, aber es ist einfach ein geniales Buch. Der Prophet hat dort eine Vision. Er sieht den Hohepriester, den obersten Priester der damaligen Zeit, der heißt Jeschua. Und diesem Hohepriester Jeschua wird in der Vision von Gott zugesprochen, ich vergebe dir deine Schuld. Er wird für gerecht erklärt, ihm werden neue Kleider angezogen und dann sagt Gott zu diesem gerecht gesprochenen Hohepriester, Jeschua, durch dich soll mein Volk Zugang zu mir haben. Durch dich soll mein Volk zu mir kommen können. Denn du bist ein Zeichen dafür, dass ich einmal meinen Knecht senden werde, den man Spross nennt. Also dieser Hohepriester wird gerecht gesprochen, damit das Volk durch ihn zu Gott kommen kann, durch ihn Gott kennenlernen kann. Und dann sagt er, das ist ein Zeichen, weil ich werde einmal jemanden senden, der wird fast das Gleiche tun. In Kapitel 6 wird das dann noch weiter ausgebaut. Da heißt es dann, dieser Mann, der Spross heißt, denn er wird hervorsprossen, er ist es, der den Tempel des Herrn bauen wird. Und er wird in Herrlichkeit auf seinem Thron sitzen und herrschen. Und er wird ein Priester sein auf seinem Thron. Das sind zwei Prophezeiungen, die haben wir jetzt kurz nur überflogen. Aber was hier gesagt wird, ist, dass dieser Spross, dieser Knecht, der Messias, den Gott senden wird, er wird zum einen ein König sein, und er wird auf einem Thron sitzen und herrschen. Und zum anderen wird er sein wie dieser Hohepriester. Ein Hohepriester, gerecht, ohne Schuld, der übrigens auch Jeschua heißt. Das ist hebräisch für Jesus. Und durch den sein Volk Zugang zu Gott bekommen wird. Das steht letztlich, und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns das kurz angeschaut haben, im Kontext von diesem Vers, wo es heißt, der König kommt als ein Gerechter und ein Retter. Er ist gerecht. Er ist schuldlos. Und er kommt, um zu retten, um Menschen zu Gott zu bringen. Jesus ist ein König mit Anspruch und Autorität, aber er ist auch ein König mit Gnade und Gerechtigkeit. Er weiß ganz genau, dass wir das nicht hinbekommen, seinen Ansprüchen gerecht zu werden. Wir schaffen das nicht. Und wir missachten immer wieder seine Gebote. Immer wieder misstrauen wir Gott. Immer wieder behandeln wir ihn nicht wie einen König. Aber Gott ist gnädig. Durch ihn, durch Jesus Christus, haben wir Zugang zu Gott. Er ist gekommen als ein Gerechter, um Ungerechte zu retten. Er kam, um Menschen mit Gott wieder zu versöhnen, um aus Feinden Kinder Gottes zu machen. Und er hat das getan, indem er am Kreuz gestorben ist. Sah nicht aus wie ein König, hatte immerhin ein Schild über sich, als Spott: Jesus von Nazareth, König der Juden, heißt es darauf. Aber an diesem Kreuz ist er gestorben und er hat unsere Ungerechtigkeit auf sich genommen und uns als Geschenk seine Gerechtigkeit geschenkt. Das ist es, was Jesus getan hat, wozu er gekommen ist. Ich möchte euch einen kurzen Text lesen aus dem Hebräerbrief, der fasst das sehr schön zusammen. Was es bedeutet, dass Jesus ein Gerechter und ein Retter ist, ein König und ein Hohepriester, zu dem wir kommen können. Hebräer 14, Verse 13 bis 16. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben. Also mit anderen Worten, Vers 13, kein Mensch, also Gott kennt jeden. Gott weiß genau, wie es in unserem Leben aussieht. Er sieht diese Ungerechtigkeit, die wir gerne verstecken, aber Gott sieht es. Aber der Vers, es geht weiter, Vers 14. Weil wir nun aber einen großen Hohepriester haben, der den ganzen Himmel bis zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist doch kein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Vers 16, deshalb wollen wir voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Ich möchte dich ermutigen. Jesus ist ein gnädiger und gerechter Gott. Er ist ein gnädiger und gerechter König. Und wir dürfen zu seinem Thron kommen, nicht in Angst. Wir dürfen zu seinem Thron kommen, um ihm unsere Schuld und unsere Schwachheit zu bekennen, um unsere Sorgen und Ängste bei ihm abzulegen. Und er kennt uns ganz genau. Wir müssen ihm nichts vorspielen. Er weiß, was in unserem Leben los ist. Aber er möchte uns vergeben. Er möchte uns sein Erbarmen und seine Gnade, seine Annahme schenken. Freue dich, dein König kommt mit Gnade und Gerechtigkeit. Und damit wollen wir uns den letzten Punkt anschauen. Freue dich, dein König kommt mit Fohlen und Frieden. So ein bisschen gekünstelt, ich weiß, aber dieses Eselsfohlen ist schon sehr präsent. Wenn wir in die Evangelientexte schauen, dann gibt es einen ziemlich langen Abschnitt darüber, wie dieses Eselsfohlen gesucht wird von den Jüngern und wie sie es zu Jesus bringen. Und auch in Sacharja wird ganz explizit davon gesprochen, der Erlöser kommt auf einem Fohlen einer Eselin. Und das hat einen gewissen Grund. Ganz ehrlich, wie stellt ihr euch einen mächtigen König vor?
Glänzende Rüstung und
auf dem hohen Ross. glänzend mit Prunk, mit Schmuck, nicht so wie Jesus auf jeden Fall. Ja. Mit zur Schau gestellter Macht, vielleicht so wie so ein Triumphzug von Cäsar, mit Streitwagen und all das eroberte Gut wird hervorgezeigt. Aber Jesus, der hatte so ein Gewand an, reitet auf einem Esel, nicht sehr prunkvoll, nicht sehr königlike. Aber er reitet ganz bewusst auf einem Esel. Das Buch Sacharja ist voll von Anspielungen auf Pferde. Müsst ihr euch mal durchlesen mit diesem Blick darauf. Immer wieder ist die Rede von Pferden. Fast in jedem Kapitel. Und zwar immer im Kontext des Krieges. Pferde waren kein Hobby und Freizeitgut damals, sondern sie waren geeignet für Krieg. Für Streitwagen, für die Reiterei. Das waren die mächtigen, guten militärischen Einheiten, mit denen man jeden Krieg gewann und ohne denen man jeden Krieg verlor. Vergleichbar so mit Panzern heute. Ja, die Streitwagen sind einfach durch die feindlichen Soldaten durchgeritten. Und Jesus reitet ganz bewusst auf einem Eselsfohlen. Nicht auf einem prächtigen Schlachtross, nicht auf einem Streitwagen. Und es wird uns erklärt in Vers 10, Sacharja 9, Vers 10. Dort heißt es, also erst, er wird auf einem Esel kommen und dann Vers 10, und oder denn ich werde die Streitwagen ausrotten und ich werde die Pferde aus Jerusalem ausrotten und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden und der König wird den Völkern Frieden gebieten. Und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Jesus kam auf einem Esel, um Frieden zu bringen. Das ist ein Bild für uns. Allerdings, und das ist der wichtige Knackpunkt, denke ich, in dieser ganzen Geschichte, er kam nicht, um den Frieden und Wohlstand zu bringen, den die Menschen wollten und den auch wir oft uns erhoffen. Wenn man im Lukas-Evangelium weiterliest, dann sieht man Jesus, während er auf diesem Esel reitet, wisst ihr, was er tut? Er weint. Die Leute jubeln ihm zu, der König kommt und Jesus weint bitterlich, weil diese Menschen nicht verstehen, warum er kommt. Weil sie denken, er bringt einen Frieden und Wohlstand, er befreit sie jetzt von den Römern, das Leben auf der Erde wird schön, wenn Jesus da ist. Aber Jesus ist nicht deshalb gekommen. Und das Erste, was Jesus in Jerusalem tut, ist, er befreit die Leute nicht von den Römern, er geht in den Tempel und er scheucht die Menschen aus dem Tempel, die dort nur ihren Handel treiben und Geld mit Gott verdienen wollen. Jesus ist nicht gekommen, um uns Sicherheit und Freiheit und Wohlstand und Frieden zu schenken, der nur weltlich ist und den wir uns erhoffen. Jesus ist nicht gekommen, damit wir ein schönes Leben haben. Er ist nicht gekommen, um uns unsere Wünsche oder unsere Ziele zu erfüllen. Er ist nicht so ein Glücksbringer, den man dabei hat. Er ist kein Wunschautomat. All das, worauf wir Menschen unser Leben bauen, sei es unser Job, sei es Schönheit, sei es Sicherheit durch Finanzen oder sei es Glück durch das viele Reisen, was auch immer, all das ist irgendwann vorbei. All das kann zusammenbrechen wie ein Kartenhaus. Und spätestens im Tod ist alles weg. Aber Jesus ist gekommen, als König mit Anspruch und Autorität, mit Gnade und Gerechtigkeit, um Frieden zu bringen. Frieden mit Gott. Ihr erinnert euch, das größte Problem von den Menschen, das ist, was die Bibel sagt, ist, dass wir Feinde Gottes sind. Und Jesus kommt als König, um Frieden zu bringen mit Gott. Durch seinen Tod. Und dieser Frieden ist größer und erstaunlicher und schöner als alles, was wir auf dieser Welt finden können. Er kam, um uns zu versöhnen und ewiges Leben zu schenken. Und selbst als Jesus gekreuzigt wurde, er ist gestorben, aber er ist nicht einmal tot geblieben. Jesus hat sogar den Tod besiegt. Er ist ein siegreicher König. Er ist mächtig. Und er lebt, er sitzt zu Rechten Gottes auf seinem Thron im Himmel. Daran glauben wir, bis er wiederkommen wird, um sein Volk zu sich zu holen. Ihr Lieben, lasst uns in Freude diesem König dienen. Lasst uns diesem König dienen mit Gehorsam und Vertrauen. Lasst ihn uns zur obersten Priorität in unserem Leben machen. Lasst uns ihm dienen in Dankbarkeit. Dankbarkeit für seine Gnade, die er uns geschenkt hat. Und lasst uns ihm dienen mit einer tiefen und guten Hoffnung auf sein Friedensreich. Das Leben ist nicht vorbei nach dem Tod. Es geht weiter und es wird herrlich sein bei Gott. Freue dich, dein König kommt zu dir. Das feiern wir heute. Und das hat enorme Auswirkungen auf dein Leben, wenn du das nicht nur hörst, sondern daran glaubst. Jesus ist der König. Er lebt. Lasst uns immer wieder vor seinen Thron treten. Diese Gnade empfangen, ihn loben, ihn preisen, wie wir es auch heute Morgen hier tun im Gottesdienst. Amen.